RBB 888. Jeden Samstag um 15 Uhr. Die Experten mit Doreen Herbe.
Freue mich, dass Sie da sind. Sie alle kennen diese ganzen Mythen rund um Lebensmittel. Käse schließt den Magen, nach 18 Uhr Essen macht dick oder Spinat macht stark. Aber was ist da eigentlich dran an all diesen Weisheiten? Das wollen wir heute zusammen mit Dr. Diana Rubin herausfinden. Sie ist Ernährungstherapeutin und Chefärztin am Vivantes Zentrum für Ernährungsmedizin. Grüße Sie.
Ja, guten Tag. Hallo.
Welchen Ernährungsmythos haben Sie als Kind am allerhäufigsten gehört?
Ja, ich bin so in den 80er Jahren aufgewachsen und da war das Thema Cholesterin ein ganz großes und da ging es immer um die Butter, die schlecht sein sollte. Also das war bei mir sehr präsent, erinnere ich.
Und ist das noch heute so?
Butter
ist
schlecht? Das kann man so nicht sagen. Butter enthält zwar gesättigtes Fett, aber diese Milchfettsäuren sind nicht unbedingt schlecht für den Stoffwechsel und deshalb können wir den Mythos begraben.
Wir decken ja heute in den Experten die größten Ernährungsirrtümer auf und verraten, was wirklich stimmt. Und das tun wir zusammen mit Professor Dr. Diana Rubin. Sie ist Ernährungstherapeutin und Chefärztin am Vivantes Zentrum für Ernährungsmedizin. Und sie kennt all diese Mythen, auch den Mythos, dass Kohlenhydrate die heimlichen Dickmacher sind. Aber stimmt das wirklich oder dürfen wir weiter Pasta lieben ohne schlechtes Gewissen?
Ja, also bei den Kohlenhydraten ist es so, dass wir unterscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Kohlenhydraten, gute und schlechte Kohlenhydrate. Das heißt, dass Kohlenhydrate natürlich nicht grundsätzlich schlecht sind. Es sind natürlich Energieträger, das sind leckere und gesunde Lebensmittel dabei, die sehr viele Kohlenhydrate enthalten. Aber es kommt eben so ein bisschen drauf an, über welche Kohlenhydrate wir sprechen. Also Zucker gehört auch zu den Kohlenhydraten und alle Lebensmittel, die eben viel Weißmehl enthalten oder Zucker, wie Kuchen zum Beispiel oder Pizza. Das ist eher weniger günstig, aber gute Kohlenhydrate sind zum Beispiel in Vollkornbrot oder Pellkartoffeln enthalten und die sollen wir durchaus zu uns nehmen.
Ich habe irgendwann mal gehört, gerade wenn wir jetzt so über Kartoffeln und Nudeln und Reis sprechen, die sollte man ruhig schon einen Tag vorher kochen, bevor man sie isst, weil die dann weniger Stärke haben, diese ganzen schlechten Kohlenhydrate quasi sind weg. Und wir essen dann nur diese guten. Aber das stimmt so auch nicht.
Nein, also das ist zumindest wissenschaftlich so nicht belegt, dass dadurch die Kohlenhydrate besser werden oder anders sind. Das heißt, wir haben jetzt wirklich keinen Nachweis dafür, dass das sinnvoll ist. Mhm. Sondern es geht eigentlich immer mehr um die Art der Kohlenhydrate und die Menge.
Wie oft haben wir von unseren Eltern gehört, isst dein Spinat, dann wirst du stark wie Popeye. Aber mal ehrlich, also stimmt das wirklich oder ist das wirklich nur so ein genialer Trick, damit wir auch wirklich grünes Gemüse essen? Was sagen Sie?
Ja, das ist vielleicht doch ein Trick, würde ich sagen. Zumindest wurde der Spinat ja falsch eingeschätzt, historisch, was den Eisengehalt angeht. Und daraus resultierte wahrscheinlich diese Aussage, dass man möglichst viel Spinat essen soll, um stark zu werden, weil da einfach viel Eisen drin steckt. Aber
Das ist gar nicht so,
weil da gab es leider eben so eine Fehlberechnung oder eine Fehlangabe in einem Werk, in dem eben stand, wie viel Eisen in Lebensmitteln ist, da ist irgendwie eine Kommastelle verrutscht und dann hat der Spinat plötzlich 10-mal so viel Eisen gehabt und das haben dann sehr lange viele Menschen geglaubt, aber es war eigentlich ein Fehler.
Aber aus welchem Gemüse ziehen wir denn besonders viel Eisen? Was gibt es denn da noch so an Alternativen?
Ja, also tierische Lebensmittel, vor allem Fleisch. Aber wenn man kein Fleisch isst, dann muss man schon ein bisschen genauer überlegen. Also auch Kichererbsen oder Linsen enthalten viel Eisen, Vollkornprodukte und auch grünes Gemüse, aber eben doch nicht in der hohen Menge wie Fleisch zum Beispiel.
Hella aus Spandau hat uns eine WhatsApp geschrieben und sie hätte gern einen Tipp, um zusätzliche Funde zu vermeiden. Sie schreibt, Wasser trinken vor den Mahlzeiten. Ist das sinnvoll, fragt sie. Sie hat mal gehört, dass die Magensäure dann verdünnt wird und es für die Verdauung nicht so sinnvoll ist, wenn man vor oder während des Essens was trinkt. Was sagt die Expertin?
Ja, da würde ich sagen, das stimmt nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass wir empfehlen, wenn Gewicht reduziert werden soll, vor dem Essen Wasser zu trinken oder zum Essen. Die Trinkmenge ist immer ein Thema in diesen Situationen. Viele Menschen trinken eben zu wenig kalorienfreie Flüssigkeit und deshalb empfehlen wir das auch vor der Mahlzeit.
Und was ist dran? Also ich trinke zum Beispiel, wenn ich aufstehe, gleich nach dem Aufstehen ein Glas Wasser, um so den Stoffwechsel anzukurbeln. Was ist da dran? Ist das gut oder nicht so?
Also wenn Speisen und Getränke in unserem Magen landen frühmorgens, dann werden auf jeden Fall Hormone freigesetzt und Reflexe ausgelöst im Magen-Darm-Trakt, die den sozusagen in Schwung bringen. Also da passiert dann was.
Also es ist gut.
Das ist gut.
Mal ehrlich, wenn Sie im Supermarkt vor dem Bananenregal stehen, da liegt die Bio-Banane neben der normalen. Greifen Sie dann automatisch zur Bio, weil Sie denken, Bio ist viel besser? Wie ist das? Ist Bio wirklich besser oder lassen wir uns da auch ein bisschen veräppeln?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Bioprodukte, insbesondere so im Bereich Obst und Gemüse, natürlich weniger mit Pestiziden belastet sind und von daher natürlich grundsätzlich schon empfehlenswert sind. Insbesondere so empfindliche Obst- und Gemüsesorten, wie jetzt beispielsweise Beeren oder Trauben, die man vielleicht auch nicht so gut abreiben oder abwaschen kann, da empfehle ich schon, Bioprodukte zu nehmen. Was jetzt die Krankheitsentstehung angeht, da ist die Wissenschaft so ein bisschen uneindeutig, die Ergebnisse. Da konnten wir bisher nicht ganz klar gezeigt werden, dass Nicht-Bio-Produkte mehr Krebs verursachen, zum Beispiel in den Studien. Wobei diese Studien natürlich auch immer über einen extrem langen Zeitraum ausgerichtet sein müssen und auch immer nur Beobachtungsstudien sind, sodass wir da sagen müssen, es ist nicht so ganz klar, aber ich empfehle trotzdem eben bei bestimmten Produkten dann Bio zu kaufen.
Und bei welchen Produkten würden Sie sagen, konventionell ist völlig okay?
Gemüse, was zum Beispiel unter der Erde wächst, ist weniger stark belastet mit Pestiziden wie Möhren oder Kartoffeln oder wo man sowieso vielleicht nochmal schält, auch extra, da ist das nicht ganz so wichtig.
Gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen den Bioprodukten, die wir im Supermarkt bekommen und denen, die es dann in diesen ausgewählten Bioläden auch gibt?
Also da würde ich sagen, da ist doch nochmal ein deutlicher Qualitätsunterschied vorhanden.
Liebe Frau Professor Rubin, Eier. Jahrzehntelang hieß es, Eier erhöhen den Cholesterinspiegel. Wenn wir zu viele Eier essen, riskieren wir Herzprobleme. Was ist da dran? Dieser Mythos hält sich ja auch hartnäckig.
Das ist verrückt, oder? Dabei wurde schon seit über 10 Jahren gezeigt, dass das Herz-Kreislauf-Risiko durch einen hohen Eierkonsum eigentlich gar nicht beeinflusst wird. Und das finde ich so interessant. Unser Körper ist so genial, weil Eier zwar sehr viel Cholesterin enthalten, aber unser Körper regulieren kann, wie viel körpereigenes Cholesterin er produziert. Das heißt, wenn wir jetzt viele Eier essen, sagen wir mal, so ein Spiegelei oder zwei, dann produziert unser Körper selbst weniger Cholesterin. Also ein Drittel des Cholesterins im Körper kommt nur aus der Nahrung und 2/3 produziert der Körper selbst. Und wenn wir Eier essen, dann tut er das weniger. Und das heißt, er reguliert das im Prinzip.
Wie viele Eier können wir denn so in der Woche essen? Gibt es da so eine Regel?
Also Untersuchungen haben jedenfalls gezeigt, dass bis zu einem Ei pro Tag oder so 7 pro Woche anscheinend nicht das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen.
Wie oft hören Sie als Ernährungsmedizinerin von Ihren Patienten, ist Gluten schlecht für mich? Sollte ich nur noch glutenfreies Brot essen? Bestimmt oft, oder?
Ja, das höre ich natürlich sehr oft, fast jeden Tag. Und das sind natürlich oft Personen, die allgemein Unverträglichkeiten haben auf Lebensmittel, die Magen-Darm-Beschwerden haben. Aber in der Regel ist eine glutenfreie Ernährung da nicht indiziert, wenn sie auch manchen hilft. Aber es gibt eine seltene Erkrankung, wo man überhaupt kein Gluten essen darf. Das ist die Zöliakie. Die kann eindeutig diagnostiziert werden mit einer Blutprobe und einer Magenspiegelung, einer Dünndarmprobe, die entnommen wird. Und alle anderen vertragen wahrscheinlich nicht unbedingt das Gluten nicht, sondern das hängt eher davon ab, dass die Weizenprodukte, die sie zu sich nehmen, das denken wir zumindest, dass das die falschen sind. Also dass das zum Beispiel oft Weißmehlprodukte sind, die auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet werden. Das ist in der Regel so, dass die halt geringe Gehzeiten haben, wie zum Beispiel diese Backprodukte von diesen Schnellbäckern. Und die rufen oft Beschwerden hervor, aber nicht das Gluten.
Also für die meisten von uns ist es kein Vorteil, auf Gluten zu verzichten. Aber wie ist das mit dem Argument, aber eine glutenfreie Ernährung ist doch viel gesünder?
Ja, das kann man leider so pauschal auch nicht sagen. Die kann sogar ungesünder sein, weil diese glutenfreien Produkte zum Teil eben auch ballaststoffarm sind. Die führen in Studien, hat man das gezeigt, zu mehr Typ-2-Diabetes, wenn man davon viel und lange konsumiert. Und deshalb würde ich davon eher abraten.
Mhm. Welche Alternativen gibt es jetzt zu Weizen, Roggen, Gerste? Können Sie da was empfehlen?
Ja, natürlich. Also es gibt Produkte, die eingesetzt werden können bei einer echten Glutenallergie, Zöliakie. Das ist zum Beispiel Buchweizen oder Amaranth oder Emma, solche alten Weizensorten, als alten Sorten von Getreide, die kein Gluten enthalten.
Aber insgesamt kann man sagen, Gluten ist nicht so schlimm, wie wir annehmen. Zumindest nicht für gesunde Menschen.
Nein, genau. Das ist nicht so schlimm, wie wir annehmen. Und die Produkte, die so verkauft werden, das sind halt auch oft Fertigprodukte. Da stehen natürlich Marktinteressen dahinter. Und da ist eben oft Maismehl drin oder Reismehl. Und das ist eben nicht unbedingt gesundheitsförderlich und kann eine hohe Schwermetallbelastung haben.
Jetzt kommt der nächste große Mythos. Fett macht Fett. Stimmt das oder ist das Quatsch?
Also pauschal stimmt das auch nicht, weil es da auch sehr auf die Fettqualität ankommt. Man hat ja sogar in Studien gezeigt, dass Fett auch sehr gesundheitsförderlich sein kann, wenn es das Richtige ist. Das heißt also zum Beispiel Fett aus Nüssen oder Fett aus Fisch, das ist sehr gut. Und Fett aus Pflanzenölen ist auch gut, aber tierisches Fett ist eben eher schlecht.
Ah, okay. Gute Fette, schlechte Fette haben wir jetzt schon herausgearbeitet. Jetzt gibt es viele, die gerne kochen und da das eine oder andere Öl oder Fett verwenden oder auch gerne unter den Salat runtermischen. Lassen Sie uns mal so ein paar Öle, Fette anschauen. Welche sind top, welche sind flop? Fangen wir an mit dem Leinöl.
Leinöl ist auf jeden Fall top. Da sind nämlich super viele Omega-3-Fettsäuren drin.
Olivenöl?
Auch sehr gut.
Rapsöl?
Auch gut. Ein bisschen günstiger als das Olivenöl, aber auch gut. Vom Fettsäuremuster ähnlich dem Olivenöl.
Und Sonnenblumenöl?
Bisschen weniger gut, aber besser als fettes Fleisch, weil da mehr Omega-6-Fettsäuren drin sind.
Und die bewirken was?
Die können entzündungsförderlich sein.
Und zum Schluss Kokosfett?
Das ist eher neutral, auch wenn es ein gesättigtes Fett ist.
Wie oft essen Sie eigentlich am Tag Obst und Gemüse? Es gibt ja diese berühmte 5-am-Tag-Regel. Die kennen Sie vielleicht, 5-mal am Tag Obst und Gemüse essen. Aber ist diese Regel wirklich für unsere Gesundheit gut oder ist das nur auch wieder einer dieser Mythen aus der Ernährungswelt? Was ist dran an dieser Empfehlung?
Also diese Regel ist extrem wichtig.
Ah.
Die ist mir ganz besonders wichtig.
Okay.
Einfach gesagt, aber schwer umgesetzt.
Aber wie schafft man das, diese 5-am-Tag-Regel dann auch durchzuhalten und durchzuziehen?
Ja, also die Entscheidung fängt natürlich immer beim Einkauf an. Und man muss natürlich ein bisschen schauen, auch wie man seinen Tag strukturiert, dass man sowas reinbekommt. Das heißt, man muss immer überlegen, für jede einzelne Mahlzeit, wo ist da mein Obst und Gemüse? Zum Beispiel beim Frühstück habe ich da schon Obst dabei, Obst mit Haferflocken zum Beispiel und einem Milchprodukt. Mittagessen, wenn man unterwegs ist und bei der Arbeit ist, dann in der Kantine ganz bewusst natürlich eine große Gemüseportion auswählen oder beispielsweise jetzt auch einen Linseneintopf. Das können dann auch schon 2 Portionen sein, weil eine Portion ist immer so groß wie die eigene Handfläche. Und dann eben auch beim Abendessen wieder Rohkost oder ähnliches einbauen und vielleicht auch Snackgemüse dabei haben oder einen Apfel, das ist perfekt.
Ja, klingt einfach. In welchen Bereichen müssen Sie das in Ihrem Arbeitsalltag besonders häufig erklären, in Ihrem Zentrum für Ernährungsmedizin?
Ja, das ist am häufigsten in unserer Ernährungsambulanz der Fall, wo wir sehr viele Personen mit Übergewicht behandeln, weil es bei den Personen eben sehr häufig so ist, dass Obst und Gemüse nicht ausreichend gegessen wird. Das sehen wir dann eben in den Ernährungsprotokollen, wo die Menschen aufschreiben, was sie essen und trinken. Und da müssen wir diese Regel dann ganz besonders häufig erklären und vor allem auch dafür sorgen, dass es umsetzbar ist, dass es realistisch ist im Alltag.
Wann wird zu viel Obst essen schwierig? Denn bei manchen gehen jetzt wahrscheinlich die Alarmglocken an. Obst! Fruchtzucker, das ist doch total schlecht. Oder kann man da vielleicht auch einen Saft nehmen dann stattdessen?
Ja, also das sehen wir nicht so, weil Obst enthält eben auch sehr viele sehr gesunde Ballaststoffe. Und der Fruchtzucker, der natürliche Fruchtzucker, der ist durchaus auch nicht schädlich. Der lässt den Blutzucker auch weniger stark ansteigen als Haushaltszucker. Von daher gibt es dafür auf jeden Fall ein Go. Und ein Saft pro Tag kann auch eine Portion Obst durchaus ersetzen. Das ist erlaubt, aber mehr sollte es nicht sein.
Zum Schluss haben wir noch ein paar Tipps to go für eine gesunde Ernährung, liebe Frau Professor Dr. Rubin. Was sollten wir immer in der Tasche haben, wenn wir plötzlich Hunger bekommen?
Da bin ich natürlich wieder bei meinem Lieblingslebensmittel Obst. Schön verpackte Banane dabei oder ein Apfel, das sollte man immer dabei haben.
Oft wird diskutiert, 2 Liter am Tag Wasser trinken, 3 Liter am Tag Wasser trinken. Was ist besser? Wie viel sollten wir trinken?
Ja, in der Regel reichen 1,5 Liter Wasser pro Tag aus.
Was ist mit Kaffee?
Kaffee ist ja total rehabilitiert, weil man inzwischen weiß, dass Kaffee super viele positive Eigenschaften hat. Typ-2-Diabetes verhindern kann, Krebserkrankungen verhindern kann, weil da so ganz viele tolle sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe drin sind in der Kaffeebohne.
Wie viele Tassen sind da okay am Tag?
Es dürfen durchaus so 3 bis 5 Tassen sein.
Welche Milch ist die gesündere, fettarme oder Vollmilch?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Milch man trinkt und ob man ein Kalorienproblem hat.
Milchalternativen, also Erbsen, Soja, Hafermilch, Mandelmilch, was ist da für uns am besten?
Ja, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Geschmackssache. Man muss halt nur immer bedenken bei Milchalternativen, dass die nicht alle wertvollen Inhaltsstoffe der Milch enthalten, vor allem das für die Knochen wichtige Kalzium fehlt. Insbesondere bei den Bioprodukten, weil dort kein Kalzium zugesetzt werden darf.
Und zum Schluss Zuckeralternativen. Gibt es welche, die Sie empfehlen können?
Honig, Agavendicksaft und ähnliches ist ähnlich schlecht für den Stoffwechsel in großen Mengen wie normaler Haushaltszucker. Also da kann man leider nicht unbedingt dazu raten, größere Mengen davon zu nehmen. Dann haben wir natürlich noch die Zuckeraustauschstoffe und die Süßstoffe, die deutlich weniger Kalorien enthalten und den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen. Das wäre dann eher eine Alternative.
Die Experten heute mit unserem Ernährungsmythen-Check. Danke an unsere Expertin, Frau Professor Dr. Rubin, und danke auch an Sie, dass Sie zugehört haben. Und denken Sie dran, Essen soll glücklich machen und nicht verrückt. Und wenn Sie mal zweifeln, ob Sie alles richtig machen, Schokolade zählt auch mal als Gemüse. Also zumindest für die Seele. Bis bald.
Die Experten jeden Samstag um 15 Uhr auf RBB 888. 80er, 90er, 100% Berlin.